Fong Fong, Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Die Millionenmetropole Wuhan zählt zu den wichtigsten Kultur- und Industriezentren Chinas. Traurige Berühmtheit erlangte die Hauptstadt der Provinz Hubei Ende 2019 als Ursprungsort des Coronavirus SARS-CoV-2, das sich in rasanter Geschwindigkeit über den gesamten Globus ausbreitete. Wie 11 Millionen anderer Einwohner steckte auch die bekannte Schriftstellerin Fong Fong in den eigenen vier Wänden in Wuhan fest, nachdem am 23. Januar 2020 ein strenger Lockdown zur Eindämmung des Virus verhängt worden war. In einem öffentlichen Tagebuch, das sie auf der Social-Media-Plattform Sina Weibo veröffentlichte, berichtete Fong Fong über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Quarantäne. Diese Blinks gewähren hautnahe Einblicke in die Anfänge der Pandemie. Sie erzählen von der aufkommenden Panik und der Wut über die verspätete Reaktion der Regierung, aber auch von der Hilfsbereitschaft und dem Zusammenhalt der Menschen. Blink Nummer 1. Von vermeintlicher Sicherheit zum völlig unerwarteten Lockdown. Außerhalb Chinas erfuhren viele Menschen erstmals im Februar 2020 von Covid-19, doch in Wuhan spürten die Menschen schon viel früher, dass irgendetwas nicht stimmte. Wuhan, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, ist eines der größten Industriezentren des Landes und außerdem das Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs. Die Autorin Fong Fong lebt seit über 60 Jahren in Wuhan. Im Dezember 2019 hörte sie die ersten Gerüchte über ein seltsames neues Virus. Da die chinesischen Medien stark zensiert werden, waren die Informationen allerdings äußerst lückenhaft. Doch es kursierten bereits private Videos, die den geschlossenen Meeresfrüchtemarkt von Huanan zeigten, von wo aus sich das Virus ausgebreitet hatte. In einem Posting wurde behauptet, dass der neue Erreger mit früheren SARS-Viren verwandt sei, doch von offizieller Seite hieß es lange Zeit, die Menschen hätten nichts zu befürchten. In der ersten Januarhälfte füllten sich die Betten der Intensivstationen in vielen Krankenhäusern zunehmend mit Coronavirus-Patienten, doch die Menschen in Wuhan tappten nach wie vor im Dunkeln. Um der Sache auf den Grund zu gehen, entsandte die Regierung zwei Expertenteams in die Stadt. Die medizinischen Fachleute inspizierten das Zentralkrankenhaus von Wuhan, das dem Fischmarkt am nächsten lag. Im Anschluss gab einer der Experten, der Pekinger Arzt Dr. Wang, eine öffentliche Erklärung ab, in der er das Virus als kontrollier- und eindämmbar beschrieb. Außerdem gäbe es keine Ansteckung von Mensch zu Mensch. Dieser tragische Irrtum sollte vielen Wuhanern das Leben kosten. Die Medien hakten nicht weiter nach, sondern folgten der offiziellen Einschätzung der Regierung. Ebenso kritiklos berichteten Journalisten über verschiedene Massenveranstaltungen in der Stadt, darunter ein Bankett der Regierung, bei dem 40.000 Menschen das neue Jahr feierten. Am Tag nach dem Bankett informierte der Facharzt für Infektionskrankheiten, Zhong Nanshan, die Öffentlichkeit, dass das Virus doch von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Jetzt konnte die Regierung den Ernst der Lage nicht länger leugnen. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, ordneten die Behörden ab dem 23. Januar eine vollständige Abriegelung der Stadt an. Für viele Menschen in Wuhan war die Quarantäneanordnung die Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen. Die Autorin erinnert sich an die Panik, die sie in den ersten Tagen des Lockdowns empfand. Wie 11 Millionen anderer Wuhaner saß sie plötzlich zu Hause fest. Wochenlang blieb ihr nichts übrig, als abzuwarten und ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Blink Nummer 2. Zu Beginn des Lockdowns herrschte in Wuhan Chaos und Verzweiflung. Fong verbrachte die Zeit des Lockdowns in ihrer Wohnung, die sich auf dem Gelände der Literary and Arts Federation in Wuhan befindet. Ihr einziger Gefährte während der 76 Tage der Isolation war ihr 16 Jahre alter Hund. Hinzu kamen Fong Fongs Online-Follower, die ihr in der virtuellen Welt Gesellschaft leisteten. Als aktive Nutzerin sozialer Medien beschloss sie auf Vorschlag ihres Verlegers, ihre Erfahrungen während der Quarantäne öffentlich aufzuzeichnen. Ihre Wahl fiel dafür auf Sina Weibo, das chinesische Äquivalent zu Twitter. Fong begann ihr Tagebuch am 25. Januar, dem ersten Tag des chinesischen Neujahrs und zwei Tage nach der Abriegelung Wuhans. Als sie ihr Tagebuch Ende März abschloss, waren einige der Beiträge über 10 Millionen Mal angesehen worden. Die ersten Tage des Lockdowns waren chaotisch und nervenaufreibend. Normalerweise ist der Beginn des chinesischen Neujahrs eine geschäftige und fröhliche Zeit. Doch in diesem Jahr waren die Straßen von Wuhan wie leergefegt und die Einwohner der Stadt in Angst und Schrecken versetzt, während die Infektionszahlen unaufhörlich anstiegen. Wuhans gesamter Verkehr wurde eingestellt, sodass Erkrankte zu Fuß ins Krankenhaus gehen mussten. Dort angekommen wurden sie häufig abgewiesen, weil das Gesundheitssystem schlichtweg überfordert war. Zudem gingen der Stadt die Gesichtsmasken für Ärzte und Pflegekräfte aus. Ein Freund von Fang, der in einem kleinen Krankenhaus arbeitete, erzählte ihr, dass viele Kliniken gerade einmal genug Vorräte für 2 oder 3 Tage hätten und darüber hinaus zu wenig Personal. In den ersten beiden Wochen waren online Dutzende herzzerreißender Fotos und Videos im Umlauf. Einige zeigten infizierte Menschen, die mitten auf der Straße zusammenbrachen. Andere waren Berichte von Ärztinnen und Krankenpflegern, die kaum in der Lage waren, mit der Situation fertig zu werden. Doch nicht nur das Virus selbst forderte seinen Tribut von den Menschen in Wuhan. Auch die Reaktion und die Maßnahmen der Regierung auf die Epidemie verursachten viel Leid. Eine Online-Reportage berichtete von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen, das in seinem eigenen Zuhause verhungerte, nachdem sein Vater zur Quarantäne an einen anderen Ort geschickt worden war. Besonders schwer traf es ebenfalls die zahlreichen Land- und Wanderarbeiter Wuhans, die ihrer Beschäftigung nun nicht mehr nachgehen konnten, aber die Stadt nicht verlassen durften. Für viele hatte dies Hunger und Obdachlosigkeit zur Folge. Blink Nummer 3. Die Menschen entwickelten neue Strategien, um sich gegenseitig zu helfen. Anfang Februar erreichte der Krankheitsausbruch seinen Höhepunkt. Jeder Tag brachte höhere Infektionszahlen und mehr Todesopfer. Doch als der Frühling Einzug hielt und die Blumen und Bäume in der Stadt zu blühen begannen, spürte Fang, dass die Menschen optimistischer wurden. Ein Gefühl der Solidarität griff um sich und Hilfsangebote machten die Runde. Familien und Gemeinden fanden neue Wege, um in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Wie viele andere Wuhaner nutzte auch Fang das Internet, um mit Freunden und Familie Kontakt zu halten. Messenger-Dienste und Social-Media-Plattformen wie WeChat und Sina Weibo boten die Möglichkeit, Nachrichten, Witze und Geschichten auszutauschen. Auch in der realen Welt begannen die Menschen von Wuhan, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Junge Freiwillige lieferten Nahrungsmittel und andere Vorräte an ältere Bewohner aus der Nachbarschaft. Viele Gemeinden organisierten Einkaufsgruppen, um Lebensmittel beim Großhändler zu bestellen. Als ältere Dame, die zur Hochrisikogruppe gehörte, spürte auch Fang die Unterstützung ihrer Gemeinde. Zu Beginn des Lockdowns hatte ihr ein guter Freund mehrere Pakete mit Masken vorbeigebracht, die sie im Freundes- und Familienkreis weiterverteilte. Und ihre Nachbarn versorgten sie mit traditioneller chinesischer Medizin für ihre Beschwerden und mit frisch gekochten Mahlzeiten. Auch Fang trug mit ihrem Online-Tagebuch ihren Teil dazu bei, die Stimmung der Menschen zu heben. Sie erinnerte ihre Leserschaft daran, sich eine positive Haltung zu bewahren, die Zähne zusammenzubeißen und stark zu bleiben. Außerdem sagte sie ihnen, dass drinnen zu bleiben und auf sich selbst aufzupassen das Beste sei, was sie für ihre Mitmenschen tun könnten. Allmählich besserte sich die Lage in Wuhan. Eine Reihe provisorischer Krankenhäuser wurde eröffnet. Außerdem führte die Regierung ein neues System von Quarantänemaßnahmen ein, bei dem die Patienten nach ihren Symptomen eingeteilt wurden. All das führte zu einer Entlastung des medizinischen Personals. Andere Regionen Chinas und der Rest der Welt schenkten der schwierigen Situation in Wuhan endlich Beachtung. Und es wurden Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. 20.000 medizinische Fachkräfte sowie unzählige Freiwillige reisten aus dem ganzen Land an. Japan spendete Lastwagenladungen an Lebensmitteln und Medikamenten. Pittsburgh, Wuhans Partnerstadt in den USA, schickte 180.000 Gesichtsmasken. Schließlich konnten auch die Medizinkräfte erste positive Nachrichten verkünden. Es hatte sich inzwischen herausgestellt, dass sich Menschen mit leichten Infektionen schnell wieder erholten. Und für die Schwerkranken bot das US-amerikanische Medikament Remdesivir einen neuen Hoffnungsschimmer, da es gegen das Virus Wirkung zu zeigen schien. Blink Nummer 4. Je länger der Lockdown andauerte, desto mehr drängten die Menschen auf Antworten. Etwa 3 Wochen nach Beginn der Abriegelung schienen die Bemühungen Wuhans und die Hilfe von außen Früchte zu tragen. Die Infektionsrate verlangsamte sich und die Sterberate hatte sich auf ca. 2% der Infizierten abgebremst. Außerdem gab es weniger Erkrankte mit schweren Symptomen. Dennoch bestand die Regierung darauf, Wuhan so lange abzuriegeln, bis die Lage vollständig unter Kontrolle sei. Am 17. Februar erließen die Behörden neue, noch strengere Quarantänemaßnahmen. Von nun an durfte lediglich ein Mitglied pro Haushalt zum Einkaufen nach draußen gehen, und zwar nur noch einmal pro Woche. Inzwischen wurden die Menschen immer rastloser. Fangs Stimmung schwankte in dieser Zeit zwischen Optimismus, Erschöpfung, Depression und zunehmender Wut. Nachdem der erste Schock überwunden war, hatten Fong und ihre Mitbürger viel Zeit, um darüber nachzudenken, wie die Behörden mit der Situation umgegangen waren. Warum hatten sie so lange gebraucht, um zuzugeben, dass das Virus ansteckend war? Wer war für die Verzögerung verantwortlich? Es gab viele ungeklärte Fragen. Fong erinnerte sich an den SARS-Ausbruch im März 2019 und wie die Regierung auch damals versucht hatte, die Krankheit vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Obwohl einige rangniedrige Beamte in Wuhan entlassen wurden, war niemand in der chinesischen Regierung bereit, die Schuld für den fahrlässigen Umgang mit dem Coronavirus auf sich zu nehmen. Der Unmut der Menschen wuchs, als am 6. Februar einer der bekanntesten Ärzte der Stadt dem Virus erlag. Dr. Li Wenliang war einer der 8 Ärzte, die die Menschen schon früh vor dem Virus gewarnt hatten. Doch ihm war von der chinesischen Regierung auferlegt worden, zu schweigen. Im sozialen Netzwerk Sina Weibo verwandelte sich die Profilseite von Dr. Li nach dessen Tod in eine Klagemauer für die Wut und Frustration der Menschen. Währenddessen blieb das Virus selbst ein Rätsel. Nur 30-50% der Infizierten schienen überhaupt irgendwelche Symptome zu zeigen. Doch bei schwerer Betroffenen verursachte die Infektion häufig bleibende Schäden oder führte sogar zum Tod. Obwohl Fachleute behaupteten, das Virus sei vor allem für alte und chronisch kranke Menschen gefährlich, erlagen ihm auch viele junge und gesunde Menschen. Wegen seiner unvorhersehbaren und wandelbaren Natur gaben Wissenschaftler ihm den Spitznamen Schurkenvirus. Blink Nummer 5. Mit wachsender Beliebtheit ihres Online-Tagebuchs geriet Fang ins Visier von Zensoren und Trollen. In ihrem Online-Tagebuch äußerte sich Fang offen kritisch über das Verhalten der Regierung während der Corona-Epidemie. Als Schriftstellerin hielt sie es nicht für nötig, sich bei den offiziellen Stellen einzuschmeicheln. Stattdessen wollte sie sich mit ihren eigenen Erfahrungen in der Krise auseinandersetzen, indem sie die Fragen und Sorgen der Menschen in ihrem Umfeld zum Ausdruck brachte. Als beispielsweise ein Politiker einen Corona-Patienten dazu animierte, zu Werbezwecken gemeinsam mit ihm die Hymne der Kommunistischen Partei zu singen, stellte Fong die Frage, ob eine derartige Zur Schaustellung von Parteizugehörigkeit während einer nationalen Krise wirklich Vorrang haben sollte. Fang hatte bereits früher die Erfahrung gemacht, dass es in China seinen Preis hat, sich öffentlich kritisch zu äußern. So war ihr Roman A Soft Burial verboten worden, weil er die Taktik der Regierung kritisierte, Teile der chinesischen Geschichte zum politischen Nutzen zu verdrängen. Sie war es auch gewohnt, dass Zensoren ihre Online-Beiträge entfernten oder ihre Social-Media-Konten vorübergehend sperrten. Daher war sie vorbereitet, als ihr der Zugang zu ihrem Sina Weibo-Konto für mehrere Tage genommen wurde, während sie ihr Tagebuch schrieb. Sie umging die Blockade, indem sie ihre Beiträge stattdessen in privaten Gruppen über den Messenger-Dienst WeChat teilte. Fangs kritisches Tagebuch zog aber nicht nur die Aufmerksamkeit der Zensoren auf sich, sondern lockte auch andere Gegner an. Online-Trolle. Die Angriffe begannen, als ein befreundeter Sina Weibo-Nutzer Fang beschuldigte, ein gefälschtes Foto in Umlauf gebracht zu haben. Das Bild zeigte einen Haufen Mobiltelefone in einem Krematorium. Die Handys hatten Menschen gehört, die an dem Virus gestorben und eilig eingeäschert worden waren. Der Troll bestand jedoch darauf, dass Fong das Foto manipuliert hätte, um den Anschein zu erwecken, die Situation sei dramatischer, als sie tatsächlich war. Fang drohte ihn wegen Verleumdung zu verklagen, woraufhin er seinen Post löschte. Doch er kam bald zurück, und dieses Mal mit einer ganzen Armee von Trollen im Schlepptau. Es erschienen Beiträge und Artikel, in denen Fong beschuldigt wurde, Lügen und Gerüchte zu verbreiten. Trolle kritisierten, dass sie nie vollständige Namen nannte, wenn sie über Freunde berichtete. Sie hielten das für verdächtig und beschuldigten Fong, die Geschichten frei erfunden zu haben. Im Laufe des Lockdowns eskalierten die Online-Angriffe, aber Fong gab nicht nach, sondern hielt sich an ein Motto, das sie einmal in einem Buch gelesen hatte und das besagte, man solle die Welt nicht in den Händen der Mistkerle lassen. Blink Nummer 6. Trotz der strengen Quarantänemaßnahmen entspannte sich die Lage nur sehr langsam. Anfang Februar begann sich die Infektionsrate zu verlangsamen. Doch der wirkliche Wendepunkt kam wesentlich später, als von den Fachleuten vorhergesagt. Außerhalb von Hubei hatte es seit Ausbruch der Epidemie nur eine Handvoll Coronavirus-Fälle gegeben. Doch in Hubei und ihrer Hauptstadt Wuhan stiegen die Fallzahlen trotz des strengen Lockdowns weiter an. Die Infektionsrate hatte sich zwar verlangsamt, aber sich noch nicht umgekehrt. Ein Grund für diese besonders schwierige Lage war die verschleppte Reaktion der Behörden auf den Krankheitsausbruch. Viele Infizierte konnten nicht medizinisch versorgt werden, bis es zu spät war. Besonders gefährdet waren nach wie vor die unzähligen Ärzte, Krankenpfleger, Polizistinnen, städtischen Beamten und Freiwilligen, die rund um die Uhr im Einsatz waren. Allein im Zentralkrankenhaus von Wuhan hatten sich bis Mitte Februar 200 medizinische Fachkräfte mit Covid-19 infiziert. Während der Quarantäne erreichten Fong fast täglich Nachrichten von Freunden und Bekannten, die einen nahestehenden Menschen verloren hatten. Auch viele ältere Professoren ihrer Alma Mater, der Universität von Wuhan, erlagen der Krankheit. Mitunter wurden ganze Haushalte durch das Virus ausgelöscht, sowie die Familie der Krankenschwester Liu Fan samt ihres Bruders und ihrer Eltern. Manchmal hatte Fong das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr genug Tränen hätten, um all die Todesfälle zu betrauern. Je länger sich der Lockdown hinzog, desto mehr Sorgen machten sich die Menschen über die sekundären Katastrophen, die das Virus verursachen könnte. Große Befürchtungen herrschten zum Beispiel bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Quarantäne, durch die viele Menschen ihr Einkommen verloren hatten. Das in der Region verhängte Reiseverbot traf die Land- und Wanderarbeiter am härtesten. Da sie keine Unterkunft hatten, schlugen einige von ihnen ihr Lager in geschlossenen U-Bahn-Stationen auf. In ihren Beiträgen appellierte Fong sowohl an die Behörden als auch an Freiwillige, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu unterstützen. Als sie erfuhr, dass andere Regierungen ihren Bürgern finanzielle Hilfen zur Verfügung stellten, legte Fong nahe, die chinesischen Behörden sollten genauso handeln. Außerdem forderte sie, dass nach der Abriegelung eine Armee von Psychologen nach Wuhan kommen solle, um das seelische Trauma der Pandemie zu lindern. Blink Nummer 7. Als der Lockdown endlich aufgehoben wurde, war die Freude in Wuhan groß. Erst im März, etwa 45 Tage nach der Abriegelung, war eine Verbesserung der Lage in Wuhan zu spüren. Am 7. März sank die Zahl der Neuinfektionen erstmals unter 100. Etwa 17.000 Corona-Patienten befanden sich noch in den Krankenhäusern, davon 5.000 mit schweren Symptomen. Doch nun waren sich die Fachleute einig, dass das Virus endlich unter Kontrolle war. Nach und nach kehrte das Leben in die Stadt zurück. Als erstes wurden die mobilen Krankenhäuser aufgelöst, dann wurden alle Straßen desinfiziert und schließlich setzte sich der Verkehr wieder in Bewegung. Selbst der Flughafen bereitete sich auf die Wiedereröffnung vor. Die Menschen von Wuhan waren überglücklich, jene endlosen Tage hinter sich lassen zu können, die sich wie die Hölle auf Erden angefühlt hatten. Einer nach dem anderen kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück. Auch Fongs Kollegen vom Schriftstellerverband von Hubei nahmen die Arbeit an ihren Projekten wieder auf. Und sogar einige der alten Geschäfte kehrten nun in die Straßen der Provinz zurück. Doch obwohl sich das Leben allmählich normalisierte, blieb der Rat der Regierung derselbe. Mindestabstand einhalten, Hände waschen, Gesichtsmaske tragen. Der 19. März war der erste Tag, an dem es in Wuhan keine Neuinfektionen gab. Und das war nicht die einzige gute Nachricht in dieser Woche. Die chinesische Regierung hatte beschlossen, Haushalten mit geringem Einkommen nun doch finanziell unter die Arme zu greifen. Einige Tage später, am 24. März, beendete Fong ihr Online-Tagebuch nach genau 60 Einträgen. In ihrem letzten Post lobte sie die Bevölkerung Wuhans für ihre Tapferkeit und Ausdauer während des Lockdowns und gab ihrer Leserschaft noch einige abschließende Gedanken mit auf den Weg. Sie sah in der Krise eine Lektion für China. Der gemeinsame Kampf gegen das Coronavirus habe gezeigt, dass die Menschheit zusammenarbeiten müsse. Fong war zutiefst berührt von der Hilfe, die Wuhan aus dem Rest des Landes sowie dem Ausland erhalten hatte. Sie war aber auch der Meinung, dass sowohl die reflexartige Angewohnheit der chinesischen Regierung, Dinge zu vertuschen, als auch die Arroganz westlicher Regierungen zum Verlust unzähliger Menschenleben geführt hatten. Am 8. April wurde die Abriegelung der Stadt offiziell aufgehoben. An diesem Tag blieb in Wuhan kaum ein Auge trocken. Nach den 76 Tagen, in denen die Wuhaner verängstigt und desorientiert zu Hause festgesessen hatten, konnten sie endlich anfangen, zu einem einigermaßen geregelten Alltag zurückzufinden. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, lautet, dass nachdem die chinesische Regierung den Ausbruch des Coronavirus in Wuhan zunächst vertuscht hatte, die plötzliche Abriegelung der Stadt ihre Bewohner völlig unerwartet traf. Die Schriftstellerin Fang Fang dokumentierte ihre Erfahrungen mit der Quarantäne in einem Online-Tagebuch, in dem sie von der Panik, Verzweiflung und Wut der Menschen während ihres langen und mühsamen Kampfes gegen das Virus berichtete. Sie schrieb aber auch über die Hoffnung und Freude der Stadtbewohner, als die Infektionszahlen schließlich zurückgingen und Wuhan zu neuem Leben erwachte. Das waren die Blinks zu Wuhan Diary von Fang Fang. Vielen Dank fürs Zuhören.